Bindung macht frei. So könnte man die Ergebnisse jahrzehntelanger psychologischer Forschung zusammenfassen. Kinder, die in einer liebevollen Beziehung aufwachsen, werden zu unabhängigen Erwachsenen, die neugierig in die Welt gehen und gleichzeitig zu engen Kontakten mit anderen fähig sind. Bindung macht frei und sie ist unerlässlich, vor allem in den ersten Lebensjahren. Damit sich diese Erkenntnis auch in der Fachwelt durchsetzen konnte, waren anscheinend grausame Experimente nötig. Kaspar-Hauser-Experimente.
Das Kaspar-Hauser-Experiment stellt sozusagen nach, was historisch gesehen überliefert wird, dass es eben hier einen jungen Mann gab, der angab, ohne Eltern aufgezogen worden zu sein und der dann deshalb auch komische Verhaltensweisen gezeigt hatte, eher als unsozial galt, eher Schwierigkeiten hatte mit sozialen Beziehungen. Zumindest ist es soweit überliefert.
Großwerden ohne Eltern, ohne Geschwister, ganz allein auf sich gestellt, zwar ganz offensichtlich mit jemandem im Hintergrund, der für Essen und Trinken sorgt, aber sonst ganz ohne Kontakte zu seinesgleichen, geht das? Und wie wird man dann? Diese Frage hat, schon Jahrhunderte vor Kaspar Hauser, die Fantasien der Menschen beflügelt. Der Stauferkaiser Friedrich II. Zum Beispiel wollte so herausfinden, wie der Mensch zur Sprache kommt. Und noch heute greifen Verhaltensbiologen gerne zu Kaspar-Hauser-Experimenten, zum Beispiel, wenn sie herausfinden wollen, wie Vögel zu ihrem Gesang kommen. Was ist angeboren, was ist von anderen erlernt? Es sind aber die Experimente mit Affenbabys, mit kleinen Rhesusaffen, die wohl den meisten zuerst einfallen, wenn sie das Stichwort Kaspar-Hauser-Versuch hören. Verantwortlich für diese Experimente war Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts ein junger amerikanischer Psychologe, Harry Harlow.
Harlow hat versucht herauszufinden, ob denn bei Primaten, die uns also als Menschen natürlich sehr ähnlich sind, wir sind ja auch Primaten, ob die Effekte, die man kennt aus der Beschreibung von Einzelfällen von Klinikern, dass es negative Folgen hätte für die menschliche Entwicklung, wenn man ohne soziale Beziehungen, ohne Sozialkontakt aufwächst, ob das tatsächlich darauf zurückzuführen wäre, dass man eine mangelnde Fürsorge, keine adäquate Fürsorge erhält.
Sagt Professor Peter Zimmermann, Entwicklungspsychologe an der Bergischen Universität Wuppertal und einer der führenden Bindungsforscher in Deutschland. Man glaubt es heute kaum. Aber damals waren viele männliche Wissenschaftler davon überzeugt, alles, was ein kleines Primatenkind braucht, ist genügend zu essen und zu trinken und vielleicht auch noch die richtige Außentemperatur. Harry Harlow sagte, nein, da muss mehr dazu kommen. Da muss auch noch die Liebe dazu kommen. Und das Wort Liebe verwendete er tatsächlich. Und Harlow wollte seine Überzeugung mit Experimenten überprüfen. Er ließ Affenbabys in völliger Isolation aufwachsen, ganz allein, lediglich mit einer Drahtmutter als Gesellschaft, einem Gestell aus Draht, wo sich der kleine Affe seine Nahrung holen konnte.
Diejenigen Rhesusaffen, die getrennt, also völlig isoliert aufgewachsen sind, haben tatsächlich negative Entwicklungen gezeigt in all diesen Bereichen. Wenig Exploration, wenig Lernfähigkeit, weniger Problemlösefähigkeit, schwieriges Sozialverhalten und vor allem sehr große Schwierigkeiten in der Regulation ihrer Gefühle. Plötzlich sehr intensive Angstreaktionen, sehr intensive aggressive Ausbrüche.
Und dann wieder Phasen völliger Apathie. Gefühle überschwemmen sie also regelrecht. Die kleinen Affen können sie nicht alleine regulieren, nicht alleine in Grenzen halten. Manche Affenbabys bekamen zusätzlich noch eine zweite Ersatzmutter in Anführungszeichen in ihren Käfig gestellt, eine Stoffmutter. Die bestand aus einem Stück Holz, das mit Schaumgummi gepolstert und mit Frottestoff überzogen war. Und an diese Stoffmutter klammerten sich die Affenbabys. Zu ihr flüchteten sie, wenn sie sich fürchteten, bei ihr blieben sie, auch wenn die Drahtmutter nur so vor Milch troff.
Dieses Fell imitiert zumindest die Nähe, den Körperkontakt zur tatsächlichen Mutter, zur Mutterperson und hat beruhigende Funktionen. Es geht nicht um die Nahrung, sondern es geht tatsächlich um diese emotionale Beruhigung. Die ist sehr wichtig und dafür sind wir sozusagen als biologische Wesen vorangepasst, vorgeprägt sozusagen.
Diese Kaspar-Hauser-Experimente mit Affen waren eine Sensation.
Ich meine, die waren vom Wissenschaftlichen her bahnbrechend. Und die hält man ja, ich habe es jetzt gerade mit Studenten nochmal angeschaut, man hält sie wirklich nicht aus.
Sagt Marianne Leutzinger-Bohleber, Professorin an der Universität Kassel und Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt.
Aber der Harlow, ich meine, der liebte seine Äffchen und liebte auch menschliche Säuglinge. Und er hat ja diese Experimente gemacht, um zu zeigen, dass Kinder und Rhesusäffchen eben eine zärtliche Beziehung brauchen. Und nicht nur das gefüttert werden. Und das konnte er natürlich durch dieses Experiment sehr klar zeigen.
Dass menschliche Säuglinge eine liebevolle Beziehung brauchen, um leben zu können, das hätte man wissen können. Anschauungsunterricht gab es leider genug. Zum Beispiel in Waisenhäusern. Dort war die Säuglingssterblichkeit extrem hoch, auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Harry Harlow war damals nicht der einzige Wissenschaftler, den dieser Befund umtrieb. Aber er war der einzige, der sich zu radikalen Tierexperimenten entschloss.
Es gab natürlich den Aufschrei, das sei Tierquälerei. Aber seine Studien und die Studien von René Spitz haben natürlich unsere Gesellschaft verändert. Also dass wir ganz anders umgehen heute mit Trennungen im frühesten Kindesalter, Gott sei Dank, oder auch mit kranken Kindern, mit Frühgeburten. Und die gehen alle, wenn man es historisch anschaut, auf diese Untersuchungen zurück. Also Spitz hat ja nicht Laboruntersuchungen gemacht, sondern hat in Waisenhäusern entdeckt, was für Folgen das hat, wenn man die Mütter von den Säuglingen trennt. Und sie einfach hygienisch sauber, clean füttert, aber ihnen die Zärtlichkeit und den Körperkontakt nimmt. Und Harlow hat das repliziert, eben im Tierversuch. Aber das hat eine enorme Wirkung gehabt, die natürlich Millionen von Kindern wieder zugutekommt. Also es ist schwierig mit der einfachen Verurteilung.
Harry Harlow hielt seine Affenkinder von Geburt an in Isolation und manche ein ganzes Jahr lang. Danach waren die kleinen Affen regelrecht zerstört. Sie waren ein Tier, das nur noch durch seinen Herzschlag und sein Seufzen lebendig erschien, schreibt die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Deborah Bloom in ihrem Buch »Die Entdeckung der Mutterliebe – Die legendären Affenexperimente des Harry Harlow«. Das Schicksal der Rhesusaffen war in dieser Hinsicht krasser als das des historischen Caspar Hauser. Denn der kann unmöglich von Anfang an in einer solchen Isolation gelebt haben, sagt Marianne Leutzinger-Bohleber.
Ich meine, alles, was man weiß, hat er sich ja erstaunlich gut entwickelt. Das kann man natürlich jetzt von heute aus denken. Der muss nicht so eine frühe Traumatisierung erlebt haben. Also wenn er ganz als Säugling schon in einem Verlies, also wie das ja in manchen Erzählungen drin ist, dass er als Baby geraubt wurde und isoliert wurde. Also wenn er da keine Beziehungserfahrung gemacht hat, wäre er gestorben. Das wissen wir heute.
Allenfalls kurze Zeit können menschliche Säuglinge die traumatische Erfahrung sozialer Isolation überstehen, ohne dass sie schwerste Schäden entwickeln. Auch dazu gibt es beklemmende Studien. Studien mit Kindern aus Waisenhäusern in Rumänien. Waisenhäusern, in denen noch bis zu den 1990er Jahren katastrophale Zustände herrschten, in denen kleine Kinder fast so brutal vernachlässigt wurden wie die Rhesusaffen in Harry Harlows Experimenten. Ein Teil dieser Kinder wurde später nach England gebracht und fand dort Adoptiveltern. Ihr Lebensweg wird seitdem wissenschaftlich begleitet von dem britischen Kinderpsychiater Sir Michael Rutter. Kinder, die zum Zeitpunkt der Adoption nicht älter waren als ein halbes Jahr, haben offensichtlich gute Chancen, sich normal zu entwickeln.
Wenn die Kinder erst später adoptiert worden sind nach England, hatten sie massive Probleme, sowohl im Aufmerksamkeitsbereich. Das heißt, die hatten etwas, was ähnlich dem ist, was wir als Aufmerksamkeitsstörung heutzutage diagnostizieren. Sie zeigten sehr viel einen Teil von Bindungsstörungsverhalten. Das heißt, das sind Verhaltensweisen, wo man einfach wahllos auch mit Fremden mitgeht, wo man sich nicht rückversichert, was sagen denn die Eltern, wie gucken, ist das jetzt gefährlich oder nicht.
Erzählt der Wuppertaler Entwicklungspsychologe Peter Zimmermann.
Zum Beispiel müssen Sie sich das so vorstellen, dass die, auch wenn Sie sie nicht kennen, sich gerne auf ihren Schoß plötzlich setzen, sich anschmiegen bei ihnen, obwohl sie eine unbekannte Person sind. Wo also dieser Schutz davor, wie muss ich mit jemandem, der Fremdes umgehen, dieser von Selbstschutz weg ist.
Es sind die emotionalen und die sozialen Probleme, die für die jungen Menschen unlösbar werden. Die intellektuelle Entwicklung ist da noch das geringste Problem.
Der IQ lässt sich ausgleichen, diese Bereiche eigentlich kaum.
Und deshalb können die jungen Erwachsenen später in einen Teufelskreis kommen. Wenn sie selber Eltern werden, dann gilt, Vernachlässigung erzeugt Vernachlässigung.
Das stimmt, das zeigt sich also sowohl im Tiermodell, also auch die Mütter, die in den Harlow-Experimenten, die in Isolation aufgewachsen sind, konnten ja auch als Mütter wenig Fürsorgeverhalten zeigen. Es zeigt sich in den Studien von jungen Mädchen, die in Heimen aufgewachsen sind, die in der Regel ein höheres Risiko haben, selbst wieder ihr Kind ins Heim zu geben. Es sei denn, es gab bestimmte Schutzfaktoren. Schutzfaktoren, die diesen Menschen helfen, ihr Leben anders zu gestalten, Beziehungen anders zu gestalten.
Und wie Beziehungen gestaltet sein müssen, damit sie Schutz bieten, auch dazu hat Harry Harlow Forschungsarbeiten angeregt. Es waren die Caspar-Hauser-Experimente mit Rhesusaffen, die einen Forschungsansatz beflügelt haben, der heute in der Psychologie eine wichtige Rolle spielt, die Bindungsforschung. John Bowlby, ein englischer Kinderpsychiater und Psychoanalytiker, war überzeugt, das Wichtigste für die Entwicklung eines Kindes ist seine Beziehung zur Mutter. Unter seinen Fachkollegen fand John Bowlby für diese These wenig Resonanz. Da erfuhr er von den Affenexperimenten des Harry Harlow. Im Sommer 1957 schrieb er ihm einen Brief, der zum Beginn eines engen wissenschaftlichen Austausches wurde.
So dass man durchaus sagen kann, dass Bowlby einen Teil der Harlow-Experimente auch als Beleg für seine Theorie genommen hat, dass die emotionale Beziehung wichtig ist und dass es ein Grundbedürfnis des Menschen ist.
Zu einer sicheren Bindung gehört, dass die Bezugspersonen verlässlich da sind und dass sie feinfühlig auf das Kind eingehen, also genau spüren, was das Kind gerade braucht. Mehr Nähe oder mehr Ruhe, ob es Hunger hat oder spielen will. Und inzwischen ist klar, feinfühlig auf feinste Signale des Kindes einzugehen, bedeutet nicht, es zu verwöhnen, sondern es zu einem selbstständigen und belastbaren Menschen zu machen. In Deutschland ist die Bindungsforschung von den Psychologen Klaus und Karin Grossmann in der akademischen Psychologie verankert worden. Dr. Karin Grossmann erzählt, wie auch unter weniger dramatischen Umständen eine unsichere Bindung zustande kommen kann.
Einige Mütter sind sehr überlastet, haben vielleicht eine Menge anderer Sorgen und das Kind läuft so mit. Und dann sind sie mal nett und aber auch mal nicht nett, mal sind sie gar nicht zugänglich, aber ganz unvorhersagbar, weil die Stimmungen der Mutter kann das Kind nicht vorhersehen. Und darum sind die Kinder oft verunsichert. Wenn ich sie jetzt brauche, würde sie mich überhaupt wahrnehmen, würde sie zu mir kommen? Und diese Unsicherheit machen die Kinder zu Klammeraffen. Sie haben Angst, wenn ich sie jetzt loslasse, ist sie weg und ich kann sie nicht holen, also bleibe ich lieber an ihr kleben.
Unsicher gebundene Kinder können später mit vielen Belastungen sehr viel schlechter umgehen. Umgekehrt ist eine sichere Bindung offensichtlich ein gutes Mittel, um manche genetischen Vorbelastungen gar nicht erst zum Zug kommen zu lassen. Peter Zimmermann?
Was gerade aus meiner Sicht sehr aktuell ist, ist die Frage, inwiefern Bindung auch sowas wie genetische Risikofaktoren mit beeinflussen kann. Man weiß, dass es eine Art von Vulnerabilität, genetischer Vulnerabilität gibt und die uns eher anfällig machen für Umwelterfahrungen, sodass man zum Beispiel leichter zur Depression neigt, wenn sehr viel kritische Lebensereignisse sich ereignen. Und was wir sehen und was wir in der Forschung aktuell machen, ist zu sehen, ob Bindung, was ja eigentlich eine Möglichkeit bietet, sich emotional zu regulieren im Kontakt mit nahen Bezugspersonen, ob das hier nicht einen moderierenden, also einen helfenden Einfluss haben kann.
Wenn es um sichere Bindungen geht, sprach John Bowlby immer von den Müttern. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die Bindungsforschung auch den Vater entdeckt hat. Überraschung, auch auf seine Feinfühligkeit kommt es an. Karin Grossmann definiert die allerdings anders. Sie hat den Begriff der Spielfeinfühligkeit geprägt. Spielfeinfühlig sind Väter, wenn sie ihre Kinder gut beim Spielen, Ausprobieren und Forschen unterstützen.
Und das war nachher die schöne Erfahrung, dass die Kinder beides brauchen. Zum einen muss man wissen, wie man mit seinen eigenen negativen Gefühlen des Ärgers, der Eifersucht, der Enttäuschung, der Trauer umgeht. Aber man muss auch wissen, ob man sich was zutrauen kann. Und ob man sagen kann, ich probiere es, ich glaube, ich bin tüchtig genug. Mit der Gewissheit, wenn es mir nicht gelingt, habe ich jemanden, auf den ich zurückgreifen kann, der mir hilft.
Eine gute Beziehung bahnt den Weg zur nächsten. Davon war Harry Harlow überzeugt. Der übrigens selber nicht gerade ein überzeugender Vater gewesen sein soll. Auf die Beziehung kommt es an, vom ersten Lebenstag an. Aber es fällt uns manchmal eher schwer, uns unsere fundamentale Abhängigkeit von anderen einzugestehen. Vielleicht fasziniert uns deshalb die Geschichte von Kaspar Hauser so sehr. Und vielleicht hängen wir deshalb so gern der Fiktion des autarken Egoisten nach, nicht nur in der Ökonomie. Die Psychoanalytikerin Marianne Leutzinger-Bohleber sagt,
gesellschaftliche Leitbilder des flexiblen Menschen, der auf dem ganzen Globus je nach ökonomischen Bedürfnissen verfügbar ist, bilden wir heraus und verleugnen eigentlich, dass wir eben Primaten sind, die soziale Wesen sind, und eigentlich Beziehungen ganz existenziell brauchen.